Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich die Anja Schützen-Eder zu Gast aus München. Hallo, herzlich willkommen, liebe Anja. Schön, dass du da bist. Und wir erzählen jetzt gleich mal unsere Geschichte, wie wir zueinander gekommen sind.
Hallo Alexandra und hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer auch und Zuschauerinnen.
Genau, auch ja bei YouTube. Die ersten 15 Minuten sind bei YouTube anzuschauen momentan und dann kann man gerne im Podcast weiterhören. Liebe Anja, starten wir einfach heute mal ein bisschen anders als sonst, weil wir zufällig ganz lustig letzte Woche aufeinander gestoßen sind. Es fing alles damit an, dass ich morgens zur Arbeit gefahren bin. Ich bin immer ein bisschen faul und fahre mit dem Auto in die Praxis und höre auf der Autofahrt natürlich auch immer sehr gerne Podcasts. Unter anderem habe ich die Podcast-Folgenummer, sag mal die Podcast-Folgenummer?
109
gehört und zwar 109. Genau die Kunst, ein Ding zu machen von dem Christian Bischoff. Und dann erzählte er plötzlich von einem Leserbrief, den er vorlesen wollte, von einer Anja. Und diese Anja hätte eine Trennung hinter sich gebracht und er las diesen Brief vor und ich saß im Auto und dachte, hä? Also das wäre doch eigentlich eine Geschichte, die zu mir gehört und nicht in diesen Podcast. Und wie kommt das denn? Und dann hatte ich mir das angehört und war sehr beeindruckt und dachte so, ja, genau so ist das. Und die hat das schon ganz gut raus und toll, Hut ab. Und dann dachte ich so, vielleicht kommt die ja doch über mich zu ihm in den Podcast. Und ja, mit diesen Gedanken bin ich dann in die Praxis gegangen, mach meinen Rechner an und sehe eine Mail von einer Anja, die schreibt, danke für den Podcast. Und ich so, also 3 Minuten später, nachdem ich das gehört hatte, bekam Super. Ich von dir eine Mail, wo drin stand, hallo, ich bin über dich dahin gekommen und ja, dann habe ich gedacht, super, jetzt lade ich diese Frau nicht nur, lese ich nicht nur eine Mail vor, sondern ich lade sie gleich direkt in meinen Podcast und zu YouTube Schön. Ein und du erzählst wirklich deine Geschichte, weil ich glaube, du wirst vielen Frauen oder aber auch Männern helfen, die sicherlich in diese ähnliche Situation gekommen sind und einfach mal davon zu berichten, wie es dir damit ergangen ist, weil du hast in kürzester Zeit wirklich viel erlebt und du redest gleich selbst darüber. Und kannst sicherlich auch vielen was davon mitgeben und auch ein Beispiel sein. Und ja, deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr. Und die Story ist wieder mal ein wunderbarer Beweis, wie klein diese Welt ist. Aus einer von mir geplanten harmlosen E-Mail an Christian Bischoff wird ein Podcast bei Alexander Widmer.
Genau, ja. Erzähl mal, wie ich würde einfach mal sagen, du, erst wie alt bist du, was machst du beruflich und wie Kinder hast du? Erzähl erstmal so ein bisschen zu den Randdaten.
Super. Ja, ich heiße Anja, ich bin 41 Jahre alt, ich wohne in München und ich habe eine Tochter, die wird jetzt im August 3 Jahre alt, ist also noch sehr klein. Ich arbeite im Bereich Personalentwicklung, bin vom Background her Betriebswirtin und habe aber sehr viel Spaß eben am Weiterentwickeln von Menschen trainieren, Coaching etc. Und habe das gemacht, muss ich sagen, dazu komme ich auch gleich. Und ja, war bis vor wenigen Wochen auch verheiratet. Und ja, die Geschichte, wie ich eigentlich auch...
Wie lange warst du verheiratet?
Nicht lange, 3,5 Jahre. Mhm. Mhm. Also nicht lange, aber es war, ja, für mein Alter finde ich 3,5 Jahre nicht viel. Und ja, im November, letzten November eines Abends kam mein Mann nach Hause und brachte unsere Tochter ins Bett und kam dann runter und meinte zu mir, er müsste reden, was mir sehr wichtig war. Wir hatten schon einige Probleme, er war auch ein bisschen krank und wir hatten ein Haus gebaut und beide Vollzeit und ein Kleinkind. Also das war eh schon, unsere Ehe war in einer Phase, wo wir eh schon etwas, wo wir gut gekriselt haben, würde ich mal sagen. Mhm. Aber wir waren verheiratet und für mich bedeutet eine Ehe auch was, oder hat es zumindest bis zu dem Punkt.
Was übrigens in der Phase bei vielen so ist, ne? Also das ist eigentlich der Gang und Gäbe. Also, ja.
Ja, ich meine, ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, nachhinein, eine Trennung kommt nie komplett überraschend. Für mich kam das, was dann kam, schon sehr überraschend. Er setzte sich zu mir und meinte, er möchte die Scheidung. Und wir hatten schon mal immer drüber geredet, sollen wir uns trennen oder kriegen wir noch die Kurve? Ich hatte auch mal gesagt, so, lass uns bitte in Paartherapie gehen. Das fand er nicht so prickelnd. Scheidung, meinte ich, du, in ein paar Wochen ist Weihnachten, lass uns zur Ruhe kommen. Es war so stressig die letzten Monate und lass uns schauen. Und dann kam irgendwie raus, nee, ich habe eine neue und ich habe heute den Schlüssel für unsere gemeinsame Wohnung abgeholt. Und das kam, ich habe das in der E-Mail an Christian Bischoff beschrieben, wie es fühlte sich an wie eine OP ohne Narkose. Und ich glaube, das ist für mich das Beste, wie ich es beschreiben kann. Ich habe mich tatsächlich gefühlt, als wenn mich jemand gerade körperlich total auseinanderreißt. Wir hatten Probleme, schon klar. Aber das hatte ich einfach nicht auf dem Radar. Also das war ein richtiger Peng. Und gut, dann...
Er hatte schon eine Wohnung mit der neuen Frau.
Ja, er hatte an dem Tag den Schlüssel abgeholt, genau.
Also, Kanntest du sie?
Er hat mir nicht in dem Moment gesagt, wer es ist. Mhm. Sie hat ihren Mann und ihre Kinder für meinen Mann verlassen. Ihr Mann hat mich am nächsten Tag kontaktiert. Ist eine Kollegin. In dem Moment, wo ich den Nachnamen von ihrem Mann gelesen habe, wusste ich sofort, was Sache ist. Witzigerweise, das ist wirklich ironisch, zwei Monate ungefähr vor der Trennung hatten mein Mann und ich uns mal gestritten und ich hatte im totalen Affekt, und ich weiß wirklich nicht, wo der Satz herkam, mal gesagt, ey, du hast doch was mit der. Und ich war selber in dem Moment, wie ich das gesagt habe, das schoss aus mir raus, ich dachte mir, oh mein Gott, was hast du jetzt gesagt? Wie absurd ist denn dieser Satz? Du tust diesem armen Mann Unrecht. Mhm. Im Nachhinein denke ich mir, ja, wunderbar, danke, liebes Unterbewusstsein. Mhm. Also es ist nicht, wie gesagt, im Nachhinein macht vieles total Sinn und im Nachhinein kommt das so nicht überraschend, in dem Moment kam es wie eine Bombe.
Absolut, ja. Also unbewusst, glaube ich, weiß man schon vieles vorher, aber man möchte es halt einfach nicht wahrhaben und verdrängt das und denkt so, nee, weil man an diesem Bild so festhält, ne, das darf einfach nicht sein und kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und ich glaube wirklich, das ist nochmal was anderes. Ich glaube, wenn wir kein Kind gehabt hätten, hätte ich vielleicht nicht so vehement daran festgehalten. Also es war per se gar nicht die Ehe. Die Tatsache, dass wir verheiratet waren, das ein bisschen. Aber ich glaube, das Kind, gerade noch so ein kleines Kind, das war für mich die Motivation zu sagen, pass auf da, das ist, mir ist Familie wichtig. Ja. Ja. Ich glaube, ohne Kind wäre es schon früher auseinandergegangen. Vielleicht wäre sogar auch ich schon gegangen. Ja. Aber gut.
Ja, ich glaube, so geht's vielen, ne? Und dann auch eigentlich weiß man ja auch, dass diese Zeit mit Kleinkind, Hausbauen, Jobs etc. einfach tierisch belastend ist und dass man da eigentlich durchhalten darf und sollte. Aber gut, okay. Und wie ging's dann weiter? Du hast gesagt, das war wie eine Narkose und dann, das war kurz nach Weihnachten, vor Weihnachten.
Das war kurz vor Weihnachten, genau, das war Ende November letzten Jahres und er ist ja dann sofort ausgezogen. Er hatte ja schon eine neue Wohnung. Das ist ja in einer Stadt wie München, müssen ja viele noch zusammenbleiben. Das war ja bei uns nicht. Er ist am nächsten, also das Gespräch war natürlich in der Nacht und erst am nächsten Morgen standen seine Sachen da, er ist gegangen. Als unsere Tochter aufgewacht ist, habe ich ihr versucht zu erklären, warum der Papa nicht mehr da ist und habe sie komplett aufgelöst in die Krippe gefahren, ist den zuckersüßen Erzieherinnen in der Krippe gesagt, weil ich natürlich komplett verheult war und nur noch mein Kind denen in die Arme gedrückt habe und und ihnen auch gesagt habe, so, ihr müsst jetzt mit mir auf die Kleine aufpassen, weil ich bin momentan echt nicht in der Lage. Und bin nach Haus gefahren und kurze Zeit später, wenige Stunden später, stand mein Mann wieder im Raum. Ich hatte ihm den Schlüssel abgenommen und wollte dann mit mir über Aufteilung der Möbel reden. Also das ging alles sehr holterdiepolter. Und
alles an einem Tag?
Alles innerhalb von 24 Stunden. Also ich war wirklich maßlos überfordert.
Na klar.
Und ich glaube, die ersten Tage war ich in einem Konkord. Ich war froh, dass Freunde einfach gesagt haben, wir kommen vorbei, wir übernachten bei dir, du bist nicht alleine, wir gehen mit dir und der Kleinen in den Tierpark, wir gehen mit dir einkaufen, wir kochen für dich Essen. Also das war wirklich die ersten paar Tage, ich stand komplett neben mir. Mhm. Komplett. Ich bin nicht in die Arbeit gegangen, weil ich konnte gar nicht denken. Und dann hat eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, die geschieden ist, aber keine Kinder hat, gesagt, so, hier ist die Adresse von meiner Anwältin und da gehst du jetzt hin. Das war eine knappe Woche nach der Trennung und dann saß ich bei der Anwältin, die eine wundervolle Anwältin ist und mir gleich erstmal die volle Konsequenz von so einer Scheidung und einem Haus und Immobilien und Kind und Geld gezeigt hat und da habe ich ebenfalls Rotz und Wasser geheult. Aber ich wusste sofort, da wusste ich dann, okay, ich glaube, mir wird klar, was ich zu tun habe. Also es ist,
Erklär das mal genauer, was meinst du damit?
Naja, dadurch, dass wir, in der Stadt wie München eine Immobilie haben, die, weil es mein Elternhaus ist, in dem wir gewohnt haben, mir gehört hat, hat es natürlich über die Jahre, die man natürlich verheiratet ist, gibt es einen Mehrgewinn an der Immobilie. Der gehört natürlich in der Ehe, muss man dann teilen. Das heißt, mir war dann auch schnell klar, okay, ich kann jetzt nicht hergehen und 10 Jahre mich nicht scheiden lassen, weil dann steigt der Wert der Immobilie und dafür muss ich ihn dann auslösen. Für die Zeit der Ehe sehr gerne, aber jetzt bitte nicht noch für seine neue Familie. Und also was Umgangsrecht und die ganzen Rahmenbedingungen angeht, das ist ja eine komplett neue Welt, in der man sich ja in einer Partnerschaft mit Kind überhaupt nicht auseinandersetzt.
Klar.
Ich habe keinen blassen Schimmer von Anfang.
Klar. Klar. Ich kannte die Wörter noch nicht mal.
Da habe ich dann zum Glück echt eine Druckbetankung gekriegt. Den ersten richtig, richtig guten Tipp im Übrigen, nämlich den Kurs, der heißt Kinder im Blick zu machen. Gibt es in vielen Städten in Deutschland, gibt eine Webseite, die auch so heißt. Und da geht es um die Kommunikation, wie fange ich auch meine Kinder auf in Trennungsphasen.
Ja. Ich werde das verlinken auf alle Fälle. Ja. Die Kurse gibt es hier in Hamburg auch, in Frankfurt auch, München anscheinend auch.
Ja.
Die werden meist von der Caritas, glaube ich, veranstaltet
Kinderschutz-Einrichtungen.
Ich glaube, einrichtungsunabhängig, das ist ein Kurs, der an sich steht, aber Trennungseltern und Trennungskinder begleitet.
Genau. Genau.
Ja.
Und der zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber zumindest hier in München, wenn ein Elternteil den macht, vor Gericht positiv beachtet wird.
Ah, ja.
Ich sage nicht, dass es Pflicht ist, aber wenn es dann eben zu einem richtig fetten Streit vor Gericht kommt, wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, ist das eben ein Ding, wo man eben auch zeigt, dass man sich bemüht, dass,
absolut.
Dass man sich um eine gute Lösung bemüht. Und und all die Dinge. Ne? Dann,
darf ich nochmal nachhaken, wie ist er mit den, damit umgegangen, dass plötzlich er so, also konnte er sein Kind so zurücklassen oder wie ist das abgelaufen? Also gab es da irgendwelche Emotionen oder war das relativ neutral, dieser Weggang? Oder diese Aussage so, ich möchte meine Tochter auch sehen?
Ja, doch, die war da. Er hat klipp und klar gesagt, das Einzige, was ihn dann überhaupt interessiert, ist sein Kind. Also im Nachhinein weiß ich, dass er extremst gelitten hat in der Zeit. Was ich total verstehen kann, weil es ja eine Trennung von uns als Paar war, aber natürlich nicht von der Tochter per se. Ich verstehe auch, dass es für Väter, für die Teile, die nicht im Alltag der Kinder dabei sind, brutal ist. Ich leide ja auch, wenn meine Tochter nicht da ist. Also ich glaube schon, dass es ihm sehr weh getan hat. Und ich glaube auch, dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist. Und Also das war kein leichtes Zurücklassen. Mhm. Das war ein extrem schmerzhaftes Zurücklassen. Die beiden haben eine wunderbare Bindung. Und das, daran arbeiten wir aber auch jetzt wirklich, dass da kein Schaden dran genommen wird. Mhm. Das ist natürlich eine Umstellung für so ein Kind, ja, ist klar. Mhm. Wir hatten, muss man in aller Fairness sagen, einen verhältnismäßigen faire Aufteilung von Kinderbetreuung, haben uns abgewechselt in allen Dingen. Von daher war sie eigentlich schon mehr oder weniger ein 50-50 Alltag mit uns gewöhnt. Also es war für sie eine brutale Umstellung. Es hat die erste Woche, da hat sie ihr die Ruhe genossen, die hier geherrscht hat. Dann glaube ich, ist es langsam gedämmert. Dann bin ich aber über Weihnachten mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren, weil ich weg musste. Mhm. Und so diese volle Konsequenz, was bei ihr das bewirkt hat, das kam erst danach. Da kam dann erst, oh, Papa ist nicht mehr hier.
Mhm. Wie habt ihr die Aufteilung, wenn du was dazu sagen magst? Wie oft?
Also sie ist jede Woche Freitag und Samstag bei ihrem Vater.
Jeden Freitag und Samstag.
Mhm. Genau, also sie geht in die Krippe und er kann sie am Freitag aus der Krippe abholen, wann er will. Mhm. Das heißt, wenn er sie so früh wie möglich abholt, ist es 2. Das heißt, er hat den kompletten Nachmittag und den kompletten Samstag. Mhm. Und sie ist am Samstagabend um 6 oder 7 wieder bei mir. Mhm. Bis jetzt noch ohne Übernachtung, weil dort eben auch neue Frau und 2 Kinder, 2 Teenager sind, die ja auch durch eine Trennung gehen. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, die haben ja zeitgleich eine Trennung der eigenen Eltern durchgemacht.
Wie alt sind die Kinder?
10 und 12.
Boah. Mhm.
Ja.
Und also wie war das für dich? Also das ist etwas, wo viele Frauen bei mir in der Beratung immer echt dran knabbern, wenn ich dann höre, mein Gott, jetzt ist er weg und er ist jetzt bei der Neuen und jetzt muss ich gleich mein Kind dahin geben. Das halt ich nicht aus. Ich drehe durch. Höre ich ganz, ganz oft. Muss ich da mein Kind hingeben? Kann ich da was tun, dass ich das verhindern kann? Und wie ging es dir damit? Also das sind so häufige Fragen, die ich bekomme. Da muss sich das Kind erstmal dran gewöhnen, die kennt die doch gar nicht, der hat gar nicht genug, die Wohnung ist gar nicht groß genug, das Kind hat kein Kinderzimmer da.
Ja.
Kennst du sicherlich solche Gedanken, aber wie war das bei dir?
Also diese Vorstellung, dass er eine neue hat, also für mich als Frau mit einer neuen, das war der eine Schmerz, wobei dachte ich mir, okay, so glücklich waren wir in letzter Zeit eh nicht mehr. Da ist der Schmerz relativ schnell weggegangen. Die Vorstellung, meine Tochter, die auch noch so klein ist, in eine andere Familie zu stecken, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wer seid ihr, was lebt ihr, was für Werte habt ihr? Das war für mich fürchterlich.
Was hat das bei dir ausgelöst? Eher so eine Wut oder so eine Abscheu oder so eine Abneigung oder eher so eine Traurigkeit, das nicht mehr zu erleben? Oder beides?
Also Traurigkeit ja, dass ich nicht dabei bin, dass ich dass ich die Zeit meiner Tochter mit jemand anders teilen muss, den ich nicht kenne. Das war Trauer, aber es war unglaublich viel Wut. Es war unglaublich viel Wut meinem Ex-Mann gegenüber, dass er mich dieser Situation aussetzt, dass er von mir erwartet. Er hat ja sein Wunsch war ja gleich in den ersten 1-2 Wochen, dass sie dorthin geht, dass er quasi von mir erwartet, dass ich loslasse, so schnell loslasse, das akzeptiere und meine Tochter hingebe und sage, ach ja, nee, klar, macht euch einen schönen Tag. Also das war für mich so, nein, nur über meine Leiche.
Und wie hast du darauf reagiert? Also es gibt ja verschiedene Strategien, dann damit umzugehen. Manche fangen an, total zu blockieren, das Kind gar nicht mehr zu geben. Manche fangen an zu schreien, SMS-Terror zu machen, die nächsten halsen den Anwalt auf, die anderen ziehen sich komplett zurück, reagieren überhaupt nicht mehr. Ja. Was war deine Strategie, deine ersten emotionalen Reaktionen, die völlig normal sind? Ich meine, du bist überfallen worden und nach 2 Wochen sollst du dein Kind zu einer neuen Frau in die Familie geben, das rührt jede Mutter, ja?
Also. Total. Also auch meine Freundinnen sagen heute noch, ich könnte das nicht und ich denke mir, witzig. Die Frage stellt sich mir gar nicht, ob ich es kann oder nicht. All das, was du beschrieben hast und noch viel mehr, habe ich gedanklich mindestens einmal durch. Ich habe ihn sicherlich sämtliche Varianten von Rache in meinem Kopf durchgespielt. Ja, klar, ist kein Geheimnis. Natürlich habe ich meinen Mann auch angeschrien in den Phasen. Ja, also da war ich definitiv nicht total zen und mir ist auch mehr als einmal das ein oder andere unhöfliche Wort rausgerutscht oder vielleicht auch mal 2, 3, 4 SMS, wo die vielleicht nicht so die höflichsten waren. Ja.
Völlig verständlich, ja.
Ja, logisch. Es ist eine Bombe. Das kann kein Mensch von irgendjemandem erwarten, dass man damit total ruhig bleibt.
Ja.
Aber, und das ist wirklich ein riesengroßes, fettes Aber für mich. Meine Tochter liebt ihren Vater heiß und innig. Mhm. Die haben eine super Bindung. Natürlich war bei mir der Gedanke, ja, jetzt, weil du das mir angetan hast, siehst du sie gar nicht mehr. Ja, klar. Aber damit würde ich meiner Tochter total schaden.
Ja. Ja.
Und das ist mir relativ schnell gekommen.
Ja.
Und auch mit Anwalt, es bringt nichts. Druck erzeugt Gegendruck. Ja, und je mehr ich es eskalieren lasse, desto mehr werde ich es zurückkriegen.
Absolut.
Und das war mir einfach relativ schnell klar. Ja. Und dem wollte ich mich nicht aussetzen. Im Gegenteil, ich wollte eher sagen, lass uns hier den Ball flach halten. Auch wenn mein Ex-Mann immer mal gesagt hat, der ja auch verletzt war, ja, der ja auch durch einen Berg an Emotionen gegangen ist und sicherlich auch noch geht. Mhm. Ist ihm auch manchmal was rausgerutscht, wo er sagt so, naja, okay, hätte ich vielleicht nicht so sagen sollen. Mhm. Ich wollte den Trigger nicht ziehen. Ich wollte nicht sagen, ich ziehe dich vor Gericht und lass dich bluten. Ich habe aber im Gegenzug klar gemacht, dass wenn er mich vor Gericht zieht und das von seiner Seite aus ein ekelhafter Streit wird, dass ich nicht zurückschrecken werde, genauso weit zu gehen, um eine sinnvolle Lösung zu kriegen. Und ich habe ihn wirklich teilweise auch angefleht, dass wir eine Lösung finden, die wir basteln und nicht die Gerichte, weil dann entscheidet ein wildfremder Mensch über uns und das kann nicht besser sein als das, was wir machen. Und,
absolut.
Mein Vorschlag war der Mediation. Und das war, glaube ich, ich bin meinem Ex-Mann dankbar, dass er sich darauf eingelassen hat. Und wir gehen auch jetzt noch hin, natürlich noch, jetzt ebben die Themen total ab, jetzt sind es die Randthemen noch, das wird jetzt auch bald vorbei sein.
Wo macht ihr das?
Das ist in München der Familiennotruf, kann ich nur empfehlen.
Okay,
verlinke
ich auch.
Bitte.
Und da seid ihr auch zufrieden mit?
Mega zufrieden. Man darf... Ich glaube, was wichtig ist bei dem ganzen Prozess, und das hat bei mir ein paar Wochen gedauert, bis da der Schalter umgeklickt ist. Ich habe am Anfang in den Unterhaltungen auch für meinen Ex-Mann mitgedacht. Ja, ich habe gesagt, okay, wie wäre es denn für eine Lösung zu finden, die für uns gemeinsam passt? Und war dann aber immer sehr schnell enttäuscht, dass die Lösungen für mich zu weit gegangen sind. Bis ich kapiert habe, stopp mal, ich muss nicht mehr für ihn mitdenken, er ist für sich... Ich will jetzt nicht sagen, wir sind gegenseitig, das ist es nicht, aber er muss auf sich aufpassen und ich passe auf mich auf. Und es ist nicht mehr mein Job, für ihn mitzudenken und für ihn eine Lösung zu erarbeiten, sondern es ist jetzt nur noch mein Job, auf mich aufzupassen. Und das hat auch nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht, in dem Moment, wo ich mich da umorientiert habe.
Also ich muss ja sagen, das habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, ich ziehe den Hut vor dir. Also einem halben Jahr danach war ich noch nicht so funktionsfähig. Ich habe da irgendwie, ehrlich gesagt, da nur stumpf funktioniert, ohne so einen Plan zu haben. Wie kannst du oder wie hast du es geschafft, in dieser Schnelle der Zeit schon zu sagen, ich muss für ihn nicht mitdenken, ich kann mich dazu distanzieren. Was gab es da irgendwie so einen Punkt oder Moment, der da schon umgeschlagen ist? Ich meine, das ist ja noch nicht lange alles her.
So. Ist es
also
auch nicht.
Das ist für mich wie gestern in Anführungsstriche. Ich sage immer wieder, ja, also es ist wirklich nicht lange. Und mich fragen häufig immer, Frau, Mensch, wie lange dauert denn das noch, bis es mir wieder gut geht? Und ich habe vor kurzem so eine Infografik rausgebracht, wo ich so die verschiedenen Phasen dargestellt habe. Ja, genau. Also ne, es gibt welche, die schaffen das in ein paar Monaten, aber es gibt auch welche, die Jahre brauchen. Ja. Und es gibt da keine feste Regel. Aber Was glaubst du oder selbst, du bist ja da sehr reflektiert und kennst dich da ja auch sehr gut aus, was war für dich so ein Punkt, gab es da irgendwie so einen Moment, wo so ein Schalter umgekippt ist, wo du gesagt hast, so, jetzt nicht mehr mit mir, jetzt mache ich es anders?
Also ich habe, die Trennung bei uns war Ende November. Ich bin dann holter die Polter mit meinen Eltern und unserer Tochter in den Urlaub gefahren, um einfach wegzukommen, was super war, weil man einfach mal wir haben 2 Wochen nicht geredet, das war fantastisch in dem Moment. Und dann kam ich in den Alltag zurück und dann hat es mich richtig gebügelt. Da war ich also wirklich ein paar Tage nicht fähig, irgendwas zu machen. Ich habe tatsächlich auch meinen Mann damals angerufen und gesagt, so, du musst dich jetzt um unsere Tochter kümmern, weil ich bin jetzt nicht in der Lage. Und ich habe dann ein Buch gelesen. Und zwar, ich schaue auch gerade nochmal, das heißt Trennung ohne Rosenkrieg. Ist von Gisela Hüttger-Ponert. Und ich fand das wundervoll, weil es beschreibt die Phasen der Trauer, und es ist ja Trauer. Und ich konnte mich super einordnen. Ja? Also ich wusste ganz genau, da stehe ich gerade. Und 2 Dinge habe ich realisiert. Mir bleibt eine Phase erspart, nämlich diese Phase, lass es uns nochmal probieren, die lange dauern kann und viel Kraft kosten kann. Und wenn ich jetzt so mal in meinem Umfeld mich umsehe, in den seltensten Fällen doch nochmal zum Glück führt. Mhm. Ich wünsche es jedem, aber es ist,
klappt nicht. Ja.
Also in den seltensten Fällen klappt es wirklich langfristig. Das blieb mir erspart. Und ich wusste sofort, okay, pass auf, du bist jetzt in der und der Phase.
Was dir geholfen hat, war, dass du dich angefangen hast, sehr früh zu informieren. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich festhalten möchte.
Genau.
Also dazu muss man aber auch erstmal wieder in der Lage sein, überhaupt ein Buch lesen zu können. Ne?
Ich weiß. Ja. Ich weiß. Und das wollte ich auch sagen. Was mir geholfen hat, ist, die Kontrolle wieder aufzunehmen. Und ich rede jetzt hier nicht von den fetten Meilensteinen, ich rede von den kleinen Dingen. In der Früh anzurufen und zu sagen, pass auf, in der Früh die Kleine fertig zu machen und in die Krippe zu fahren, ist an manchen Tagen echt anstrengend. Kannst du das bitte morgen für mich übernehmen? Ja. Ich hab,
hat er das getan?
Ich habe damals meinen Ex-Mann angerufen und gesagt, so, du musst jetzt morgen kommen, du machst die fertig, fährst in die Krippe, ich kann es nicht. Ich habe Freunde angerufen und habe gesagt, bitte unternehmt am Wochenende was mit mir. Ich kann im Leben nicht den Tag mit meiner Tochter alleine verbringen. Ja. Ich brauche Ablenkung. Fahrt mit mir wohin, das ist mir wurscht. Hauptsache meine Tochter ist gut unterhalten. Und das hat mich teilweise schon mega Kraft gekostet. Ja, Leute anzurufen und zu sagen, so, bitte tu das für mich.
Aber mutig und toll, dass du es getan hast und dass sie auch das angeboten haben, ne?
Und das wollte ich gerade sagen. Es hat mir aber auch wieder Kraft gegeben, dass enge Freunde gesagt haben, klar, ich bin für dich da. Mhm. Ja. Also das hat mir dann wieder Kraft gegeben, weil es ist ja schon eine brutale, oder ich habe es so wahrgenommen, eine brutale Ablehnung des Egos. So
total,
eine
total.
Also ich habe mich als Person total in Frage gestellt, ja.
Also ich würde sagen, eine tiefere Kränkung, ja, eine Mutter, also eine Trennung da allein zu lassen, sitzen zu lassen mit einem kleinen Kind in diesem Moment, ne, auch wenn man weiß, okay, das war nicht in Ordnung, aber Trennung ist für jeden Menschen eine tiefste Kränkung.
Ja, Punkt. Total.
Ja.
Und das war's auch. Und weil du sagst, ich ziehe den Hut vor dir, das sind auch die Sachen, da kann man mich heute immer noch damit erwischen. Ja, also Ablehnung an meiner Person heute, das ist momentan noch so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja, also da kriegt man mich noch, da bin ich angreifbar. Das ist okay, das ist klar. Ich kann es total nachvollziehen. Und es wird aber mit jedem Tag besser. Und ganz ehrlich, das sind aber die kleinen Schritte, zu sagen, okay, ich kann an dem Wochenende nicht den Tag alleine bleiben, ich gehe sonst durch mit dem Kind. Das sind die Schritte, die ich gegangen bin. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert wieder. Ja? Ich habe, wie wahrscheinlich viele andere, fast nicht mehr geschlafen. Also ich war Tag und Nacht gefühlt wach, was meinem Gesundheitszustand sicherlich nicht beigetragen hat, aber ich habe alles gelesen, was ich in die Finger gekriegt habe. So bin ich zu dir gestoßen, relativ schnell, habe deinen Podcast angefangen zu hören, habe Bücher gelesen, habe mich mit dem Thema beschäftigt und das hat geholfen. Ich habe es auch akzeptiert, wenn ich nicht schlafen konnte. Ich habe auch den Schmerz akzeptiert. Ich habe es versucht.
Wie macht man das, Schmerz akzeptieren?
Ja, super.
gemeine Frage.
Ich weiß, ist es auch. Ganz ehrlich, am Anfang dachte ich, pass auf, das kannst du so kanalisieren, dass wenn du weinen musst, dass du das in dem Moment machst, wo deine Tochter nicht da ist. Ja, das habe ich nicht hingekriegt. Wenn ich gemerkt habe, ich muss heulen, dann bin ich in die Ecke gesetzt und habe geheult. Ist mir auch in München in der U-Bahn mal passiert. Ja, ist so, ich habe die Sonnenbrille aufgesetzt und dachte mir, ach, wurscht, scheiß doch drauf, kenne ich eh keiner hier. Ich habe versucht, mich dem hinzugeben. Das klingt jetzt echt bescheuert.
Nö, überhaupt nicht.
Ich habe mich wirklich hingesetzt und gesagt, okay, ich verstehe, das ist total normal. Ich muss jetzt weinen, dann weine ich jetzt einfach.
Ja. Aber das ist auch das, was ich ja auch im Buch schreibe, ne? Genau. Dass dieses, in Anführungsstrichen, einfach Ja zu sagen, Ja zu diesem Schmerz und dieser Kampf dagegen macht es nur noch schlimmer. Es ist so leicht gesagt, aber ich würde sagen, das ist für mich nach wie vor die höchste Kunst, sich dem hinzugeben.
Das ist für mich ein Riesenschlüssel, um ehrlich zu sein. Ich weiß, das ist schwer und natürlich, wenn es öffentlich ist oder vor dem Kind, kommt gleich wieder der nächste Gedankengang vor dem Kind und öffentlich. Und ja, schon klar, aber es hilft ja nichts. Es bringt ja nichts, wenn ich danach nicht in der Lage bin, mein Kind in die Krippe zu fahren, weil ich die Tränen so runterschlucke. Ja, natürlich hat mich meine Tochter immer wieder mal gefragt, Mama, bist du traurig? Und ich habe sie dann auch versucht zu sagen, ja, ich bin traurig. Ja, ich bin traurig und ich bin traurig auch, weil der Papa weg ist.
Habt ihr auch mal zusammen erzählt, dass ihr euch getrennt habt? Habt ihr eurem Kind das zusammen gesagt?
Nein, leider nein.
Könnt ihr vielleicht noch nachholen?
Wir haben es ihr mit Sicherheit separat gesagt, aber so wirklich, wir haben uns abgestimmt, wie wir es sagen und was wir sagen. Also das muss ich sagen. Ja, also wir haben beide gesagt, dass es mit ihr nichts zu tun hat, dass wir sie beide sehr lieb haben. Sie ist halt erst zwei, also es ist auf einem sehr begrenzten Niveau und gut ist. Ja, mehr gehe ich da auch gar nicht in die Tiefe. Inzwischen geht es mir jetzt eher um ihren Schmerz. Ja, also wenn sie den Papa vermisst, dass wir darüber reden. Ja, das ist jetzt ein anderes Kapitel. Aber auch Schlaflosigkeit, ich habe nicht dagegen angekämpft. Ja.
Warst du dich dann krank schreiben lassen oder wie war das dann?
Ich habe mich nicht krank schreiben lassen. Was dann aber kam, weil es wäre ja jetzt langweilig, die Geschichte, die ich bis jetzt erzählt habe, auch schon. Ich habe Ende des Jahres, noch bevor ich Weihnachten in Urlaub gefahren bin, bei meinem Chef Teilzeit beantragt. Ich hatte da eh schon immer mal drüber nachgedacht und da kam die Trennung und dann dachte ich mir, ich kriege das alles nicht hin. Allein die Zeiten mit Fahren, mit meiner Tochter und ich drehe durch. Ich war eh schon am Anschlag in aller Fairness und habe Teilzeit beantragt. Das war nicht so, war jetzt nicht so begeistert, hat es mir dann aber gegeben und mit dem reduzierten Vertrag bin ich eben Weihnachten dann in Urlaub gefahren. Und auch in der Arbeit gab es vorher schon die eine oder andere Situation und auch ich hatte schon mal gedacht, naja, so auf Dauer ist das jetzt auch nichts für mich. Aber als dann die Trennung kam, das allerletzte, was man macht, ist noch ein Jobwechsel. Und kam im Januar zurück, eben auf Teilzeit und war bereit, mich jetzt meinem neuen Rhythmus anzupassen. Und,
wie viele Stunden wolltest du arbeiten dann?
30. Also ich habe vorher Vollzeit 40 Stunden gearbeitet. Ich habe gebeten, auf 30 zu reduzieren. Was so der Kompromiss zwischen der Agenda meines Chefs als auch meiner persönlichen Agenda und meiner Belastung war. Und im Januar relativ schnell hat sich dann aber rauskristallisiert, dass die Firma mir einen Aufhebungsvertrag geben wird und wir uns mit sofortiger Wirkung trennen.
Und der Auslöser war unter anderem mit dieser Wunsch nach Teilzeit.
Ja, nein, war das der Tropfen? Ich weiß es nicht. Ist mir persönlich am Ende des Tages auch egal, es bringt nichts. Das, ich habe natürlich dann mich auch nochmal anwaltlich beraten lassen, muss ich unterschreiben und was gibt es für Varianten und was kann ich tun, weil so leicht kann man mich an nicht kündigen, schon gar nicht in der Situation, in der ich war. Es war ja nicht unbekannt, dass ich erst seit 4 Wochen getrennt war. Aber mir war klar, dass wenn ich quasi mich da reinkämpfe, dass ich ein relativ hohes Risiko eingehe, nämlich dass ich irgendwann fristlos gekündigt werde, und so konnte ich wenigstens noch einen Aufhebungsvertrag verhandeln, der mir ein wenig Zeit kauft. Und so habe ich tatsächlich fast auf den Tag genau 6 Wochen nach der Trennung meinen Aufhebungsvertrag unterschrieben und war mit sofortiger Wirkung draußen. Und das war die zweite Bombe, und ich bin vom Typ her wirklich, würde ich mich schon noch als Kämpfernatur beschreiben, das hat mir echt den Rest gegeben. Da war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht mehr kämpfen, jetzt ist aus.
Hast du dir dann Hilfe geholt? Also mit wem hast du dann gesprochen? Also hast du Ansprechpartner gehabt, außer jetzt eine gute Freundin oder deine Mutter oder deine Familie?
Also ich hatte ja schon erzählt, dass wir vorher in der Ehe Probleme hatten und ich eine Paartherapie machen wollte. Mein Mann hat Nein gesagt, worauf ich gesagt habe, pass auf, dann gehe ich aber in Therapie, weil ich muss das Ganze jetzt irgendwann verarbeiten. Und das war 2 Monate vor der Trennung. Das heißt, ich hatte gerade einen Therapeuten gefunden, hatte quasi mit ihm die Situation mich angewärmt, und dann kam die Trennung, und das war natürlich super, weil da hatte ich natürlich dann auch professionell auch dann nochmal einen Job, was eben nochmal der brutale Knaller war, einfach nochmal ein Auffangbecken. Und das ist das andere, was sicherlich mir extrem geholfen hat, das mit sofortiger Eintreten der Krise psychologisch betreut zu sein und Hilfe zu haben. Und ich konnte ja irgendwann am Anfang gar nicht mehr einschätzen,
ich muss da nochmal in Anführungsstriche Werbung für dieses, für diese, ich meine, das ist mein Job, das ist mein Beruf, und ich weiß, wie viele Menschen Hemmungen oder Ängste haben, auch in solchen Situationen sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Es ist nicht immer leicht und die sind nicht immer alle um die Ecke, aber wer wirklich will und dranbleibt, bekommt Unterstützung und Hilfe. Es gibt genug Leute in Deutschland. Okay, wenn man jetzt irgendwie auf einem Megadorf wohnt, wird es vielleicht schwieriger sein, aber auch, es gibt Unterstützung, man kann die Krankenkassen anrufen, und es gibt keinen Grund, alleine durch solche tiefen Täler zu kriechen. So, ne? Und wenn immer nur ein Ohr hat, jemand, der einen zuhört und einen erzählen lässt, und auch jemand, der mal ein bisschen distanzierten Blick auf die ganze Sache hat, die Familie und die Freunde sind ja doch sehr parteiisch und sehen das auch verklärt. Das ist nicht zu unterschätzen, und also deswegen super mutig, toll, dass du sagst und erzählst, und ich möchte immer wieder dafür plädieren und Werbung machen. Ja.
Und genau deswegen sage ich es auch. Ich glaube nicht, dass es irgendwas ist, wofür man sich schämen muss. Ja.
Nein.
Also überhaupt nicht. Und ja, natürlich Krankenkassen fragen nach, und natürlich muss man dann Papierkrieg erstmal anfangen. Ja, und also ich weiß nicht, wie es an anderen Ecken ist. Es ist schon so, auch in München zum Beispiel, dass jetzt nicht so viele Therapeuten so einfach zu finden sind. Aber ich bin da total bei dir, wenn man es will. Es kostet Kraft, das ist mir auch klar. Ja, und die haben wir alle nicht en masse, das ist schon klar. Aber das ist was, wo ich sage, okay, da das ist ein kurzer Kampf für etwas, wo man langfristig einfach sehr viel rausziehen kann. Und es muss ja nicht lang sein. Ich werde das auch nicht auf immer und ewig machen. Aber es hat mir sicherlich in den letzten Monaten sehr geholfen. Geholfen, auch einfach auf mich noch ein bisschen besser aufzupassen. Ich glaube, am Ende des Tages, ich komme immer wieder an den Punkt zurück, es hat was mit Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Also für mich hat es damit zu tun, in dem Moment, wo ich für mich und mein Leben und natürlich für die Tochter Verantwortung übernommen habe und teeny tiny kleine Babyschritte gegangen bin, aber in dem Moment ist es mit jedem Tag besser geworden. Klar, auch ich habe meine Rückschläge, ja. Auch ich komme immer mal wieder in Diskussionen mit meinem Ex-Mann, wo ich mir denke, brauche ich jetzt gar nicht. Aber es ist wirklich so, okay, stopp, was ist fürs Kind das Beste? Und ich muss nur noch auf mich aufpassen. Ich muss nicht für 100 Leute denken, ich muss nur für mich aufpassen.
Wie ist jetzt momentan die Situation mit der Arbeit? Arbeitest du wieder oder bist du noch zu Hause? Oder?
Ich suche. Das ist, ich denke sehr oft an die wundervolle Christine Finke, die in einer sehr ähnlichen Situation war. Folge ihr natürlich auch. Und mit so einer Mischung aus, das wird schon gut gehen, und so einer Mischung aus, holla die Waldfee, muss ich mir jetzt echt hier Sorgen machen. Noch habe ich keine Angst, noch. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wieso, aber noch bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das passt schon alles, das musste jetzt einen fetten Knall in meinem Leben geben und hinten raus wird's besser. Und sowohl privat als auch beruflich noch glaube ich da total dran und bin da ruhig. Aber mir ist schon klar, dass natürlich alleinerziehende Mutter in meinem Alter, ich bin nicht auf der Wunschliste ganz oben. Ja, also ich gebe auch zu, in meinem Hinterkopf brodelt's da, muss ich mich doch wieder selbstständig machen vielleicht, dass ich da unabhängig bin, da arbeite ich gerade sehr viel dran. Also aber nein, ich habe noch nichts gefunden. Nee.
Bist du noch im Findungsprozess? Also ich, genau. so wie ich dich erlebe, bin ich mir ganz sicher, dass du entweder das eine gut hinkriegst, aber auch das andere sehr gut meistern wirst, so wie ich dich wahrnehme. Auf alle Fälle wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg dafür, aber so mein Gefühl sagt mir, das wird hundertprozentig alles gut gehen. Du wirst was finden, wo das funktioniert. Ich meine, ich habe ja sozusagen über diese ganze Situation eigentlich einen neuen Job gefunden, aber das kann ich dir später erzählen. das ist jetzt nicht so primär wichtig. Ich würde doch einmal gerne zurückgehen in die Situation, wo du sagtest, da, oh Gott, der Vater ist ausgezogen, gleich neue Wohnung, neue Frau. Wie ging es dir dann damit, dass sie dein Kind dann da war? Also plötzlich, also nach einem Monat, dein Kind dann den ganzen Tag mit einer fremden Frau für dich, mit deinem Ex-Mann verbracht hat?
Also da muss ich sagen, das war nicht von Anfang so, und das da war ich sicherlich der Grund dafür in der Mediation. Also ich habe am Anfang die ersten, muss man rechnen, 2-3 Monate habe ich gesagt, er soll zu uns kommen, und wenn er sie sehen will, hier die Zeit mit ihr verbringen. Und weil ich am Anfang, also ich brauche das. Klipp und klar, ich konnte mich mit dem Gedanken, dass meine Tochter dahin geht, überhaupt noch nicht anfreunden, und ich war noch nicht bereit.
Und er hat sich drauf eingelassen?
Er hat sich drauf eingelassen. Er ist wirklich jedes Wochenende hierher gekommen. Jeden Samstag hat er hier verbracht. Was bei mir aber das Nächste losgetreten hat, ich hatte ihn halt ständig dann im Haus, und das wollte, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir dachte, ja, das passt jetzt aber auch nicht mehr, ja. Und dann kam so, okay, pass auf, ich habe mich diesem Thema dann so langsam angenähert. Und in dieser Zeit habe ich einen Podcast von dir gehört, was ja eigentlich auch ein bisschen der Podcast ist, der hier so die ganze Geschichte von uns beiden wieder schließt. Und zwar hast du erzählt, dass du auf einem Seminar bei Christian Bischoff warst und eine Übung gemacht hast, quasi deine eigene Beerdigung und zu sehen wie ein Vögelchen, was sagen die anderen Leute. Ich kenne die aus meiner eigenen Coaching-Ausbildung, habe selber noch nie gemacht und fand es sehr bewegend, dass du gesagt hast, für dich hat es was losgetreten, nämlich dass du dich mit der Partnerin von deinem Ex-Mann triffst und hast davon erzählt. Und ich habe das damals gehört und ich musste mein Auto anhalten, ich höre das auch in meinem Auto, weil ich so Rotz und Wasser geheult habe. Weil mir das so wehgetan hat, diese Vorstellung, mich mit der neuen Partnerin von meinem Mann zu treffen. Mir war aber in der gleichen Sekunde sehr klar, ich muss es tun. Ich suche einen Kindergarten für meine Tochter und schaue mir die Erzieher an. Und dann soll ich meine Tochter einer Frau mitgeben, regelmäßig auf Jahre, wenn ich das jetzt mal annehme, die ich nie treffe. Das war für mich so, sorry, das kriege ich jetzt überhaupt nicht in meinen Kopf. Und habe in der Mediation angesprochen, dass ich sie kennenlernen möchte. Ich kannte sie telefonisch. Mein Mann hatte mich, weil sie ja eine Kollegin von ihm ist, mein Mann hatte mich gebeten, sie mal zu beraten, was meine fachliche Kompetenz angeht. Das war lange vor der Trennung. Aber ich kannte sie nicht in Person. Und da ziehe ich auch vor ihr den Hut, da hat auch sie sich darauf eingelassen und ist mit mir in die Mediation gekommen. Wir haben uns da eine Stunde zusammengesetzt.
Also zu dritt dann, oder war er auch noch dabei?
Die Mediatoren, nein, mein Mann war nicht dabei, die Mediatoren, sie und ich. Also wir hatten einen neutralen, sicheren Raum. Ist klar, dass wir nie, ich sag mal, uns in der heutigen Situation um den Hals fallen von lauter Liebe, ist klar, ne? Aber es hat mir geholfen, ja. Ich
total mutig.
Ich muss total mutig nach der kurzen Zeit.
Also echt Hut ab. Wahnsinn. Ja.
Ich konnte es mir nicht vorstellen, meine Tochter dahin zu geben, ohne sie getroffen zu haben. Ich konnte es mir partout nicht vorstellen. Und ich glaube für mich, was ich gelernt habe, ist zu trennen, was brauche ich und was ist für meine Tochter wichtig. Und wenn es um meine Tochter geht, bin ich an dem Punkt, wo ich Dinge akzeptiere, die mir einen Ticken wehtun, wenn es ihr wirklich weiterhilft.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht wirklich gut hinkriegen. Diese Trennung von sich und dem Kind. Ne? Das ist das Bedürfnis, das braucht das Kind und das brauche ich. Das ist anfangs so ein Konglomerat. Also das wieder so zu trennen. Okay, so ich habe diesen Schmerz, aber mein Kind braucht das jetzt aber. Ja. Und diese Distanz zu haben und diese Größe zu haben, das ist... Also ich finde es mit die größte Herausforderung, erstmal wieder diesen Blick so zu bekommen. Ja,
ist es auch. Und es ist auch eine Form von Schmerz, die ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht keinem auf der Welt wünsche.
Ja.
Also ich glaube, ich meine, du redest auch viel über Vernetzen, das ist sicherlich auch was mir hilft, mit anderen Alleinerziehenden zu reden, weil das eine Form von Schmerz ist, den kann keiner nachvollziehen. Ja. Den kann nur der nachvollziehen, der selber in der Lage ist.
Ja.
Und für mich, aber der Unterschied ist, für mich ist sie die Frau, die jetzt mit meinem Ex-Mann zusammen ist, das ist sie für mich. Aber für meine Tochter ist sie die Freundin vom Papa. Und eigentlich eine neutrale Person, die hat ja diese Wut, die ich in mir hatte, ja nicht. Und das ist, glaube ich, es heißt nicht, dass ich das jeden Tag hinkriege, etc. Aber unterm Strich ist das, worauf ich hinarbeite, und wo ich mich immer wieder zurückziehe und sage, stopp, wem geht's hier eigentlich?
Und ich glaube auch wahrscheinlich, dieser Kurs Kinder im Blick ist da sehr hilfreich, um diese Distanz zu schaffen, ne?
Ja, total. Das, deswegen ist er extrem gut. Und auch Hilfestellung zu haben, wie man mit Kindern redet und wie man ihnen Dinge erklärt und wo man auch einfach nicht drüber redet, ja. Und wenn aber auch Warnzeichen zu kriegen, okay, worauf muss ich achten? Weil ganz ehrlich, dieses... was ja so ein Klassiker, zumindest im Alter meiner Tochter ist, da will ich jetzt nicht hin. Ja? Oder nein, ich will jetzt nicht zur Mama oder ich will jetzt nicht zum Papa. Das muss nicht unbedingt mit der Trennung zu tun haben. Und da eben auch das Auge zu schulen, da nicht gleich sofort auf Alarm zu gehen.
Und alles, was die Kinder irgendwie komisch machen oder nicht normal ist, wird immer gleich in Bezug auf die Trennung gedeutet.
Ja, also, aber
das liegt jetzt daran und manchmal sind es einfach nur ganz normale Entwicklungsschritte, die jetzt nicht unbedingt damit in Zusammenhang stehen. Und auch, dass man, wenn das Kind schreit, so ich will nicht mehr bei dir wohnen, ich will zu dem anderen ziehen, dass man das nicht persönlich nehmen darf, ja, dass das Kind einen nicht mehr liebt, ja, tun aber auch viele, ne, viele denken, ich mache hier den Alltag und der bespaßt die oder umgekehrt, ne, und der kriegt die ganzen Lorbeeren ab und ich kriege hier die ganze Scheiße um die Ohren geschmissen, ja, und das ist schwer auszuhalten, also man muss, ich erinnere, dieses Aushalten von heftigen, also intensiven Gefühlen, ich habe es bislang noch nie in meinem Leben vorher so erlebt, das ist echt eine Sache, wo man wirklich dran wachsen kann, muss, sollte. Das ist aber auch, also man kann es auch wieder als Bereicherung sehen, ne? Oder als Chance auch sehen. Das hoffe ich natürlich.
Ja, also ich denke mir immer, was für eine Option haben wir denn? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man diesen Schritt nicht geht und versucht, sich vor dieser Erkenntnis zu wehren, wird es ja auch nicht besser. Ja. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass mit Zeit einfach die Schmerzen weniger werden. Und wenn ich kann jetzt noch nicht auf Jahre zurückschauen, ich kann jetzt auf 6 Monate zurückschauen, aber was ich schon sehr wohl in den 6 Monaten sehe, ist, dass der Schmerz abnimmt mit jedem einzelnen Schritt, mit jedem mehr Klarheit, die wir reinbringen, mit jedem mehr Routine und mit jeder neuen Erkenntnis aus Podcasts, aus Gesprächen mit anderen Alleinerziehenden. Mit all diesen Dingen ist es immer ein Schritt weiter und der Schmerz wird ein Ticken weniger. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich ohne Schmerzen bin. Ja, aber das ist okay. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Aber ich sehe, dass sie abnehmen. Und das gibt mir jetzt wieder Hoffnung zu sagen, okay, ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein, weil ich schon sehr wohl sehe, dass es einfacher wird. Das heißt nicht, ich meine, ist es fair, was wir hier alles machen müssen? Nein, natürlich nicht. Braucht man nicht drüber reden. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Fair ist es nicht. Natürlich denke ich mir auch, verdammt, habe ich nicht verdient. Das bringt mich weiter. Ja. Das muss ich leider sagen, es bringt mich am Ende des Tages nicht weiter.
Ja. Stimmt trotzdem, also sehe ich genauso wie du. Gestern hatte ich eine Frau in der Beratung, die mich fragte, die sagte, ich weiß diese Frage nach dem Warum sollte ich mir nicht stellen, weil ich weiß, dass sie mich nichts bringt. Trotzdem stelle ich sie mir gerade. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, in meinem Buch schreibe ich ja, man sollte sich nicht unbedingt die Warum-Frage stellen, aber ich finde, es gibt einen Punkt oder besonders am Anfang in der ersten Zeit ist es völlig okay, zu sich zu fragen, warum. Und wenn man darüber rumgrübelt, dann darf man auch das und sich auch das zugestehen und sagen, ja, jetzt kaue ich einfach mal 50 Nächte über das Warum herum, dann ist das jetzt einfach so. Und irgendwann wird es auch nachlassen und dann wird man merken, dass es keine befriedigende Antwort gibt, aber auch zu sagen, ja, ich darf auch mir die Frage Warum stellen und alles, was an Fragen kommt, ist erstmal richtig und da ist nichts falsch oder da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn es gerade ein Thema ist, dann darf man sich damit auseinandersetzen und irgendwann kommt man dann dahin, dass man sagt, ist in Ordnung, jetzt bringt es mich nichts mehr weiter. Aber da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ne?
Und klar, und das sind, ich glaube, dass jeder muss da seinen eigenen Weg finden und meine persönliche Erkenntnis ist, es sind kleine Schritte und klitzekleine Schritte und ganz am Anfang, ein paar der Tools kenne ich natürlich auch aus meinem beruflichen Background, aber auch durch viel Lesen habe ich viel wieder gelernt. Ganz am Anfang habe ich mir ein Buch genommen und habe 3 Erfolge pro Tag aufgeschrieben. Und manchmal blätter ich zurück und denke mir, das ist schon derb, was da am Anfang stand. Da stand teilweise am Anfang drin, ich war heute einkaufen. Ich habe es geschafft, einzukaufen. Ich habe mir heute die Haare gewaschen. Ja, also das ist ganz am Anfang, wenn wirklich die komplette Welt nicht mehr zu verstehen ist. Da habe ich versucht und ich habe es natürlich in dem Moment, wo ich es hingeschrieben habe, nicht geglaubt. Ja, ich bin geschrieben, meine 3 Erfolge heute und habe hingeschrieben, ich war einkaufen und dachte mir, wie lächerlich. Ja, aber irgendwas scheint es doch bewegt zu haben. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, okay, mit der Zeit wurde es dann mehr und dann war es eben, und es gibt auch heute noch Tage, da schreibe ich rein, ey, ich bin froh, ich habe den Tag überlebt und ich habe den Tag überlebt und das ist das Einzige, was ich heute hingekriegt habe, gut ist. Ja. Und ich glaube, also ja, auch zu sagen, okay, und wenn es nur das ist, dass ich heute, oder ich habe mir einen Kaffee gemacht, yay. Ja, also wir reden von kleinen Dingen, aber auch das zu akzeptieren. Ja, es ist okay, dass alles wirklich schwer ist, aber ein paar Dinge sind auch schön oder gut.
Und diese kleinen Dinge, die sind gar nicht so, ne? Ich meine, es gibt Menschen, es gibt viele Menschen, die noch nicht mal sozusagen das hinkriegen, einkaufen zu gehen oder aufzustehen. Und das ist... Das klingt immer so lächerlich, ne? Aber in solchen Phasen, besonders kurz nach solchen Trennungen, ist das schon eine ganze Menge. Und da geht es echt darum, wieder so sich alles so langsam zurückzuerobern. Und das braucht einfach Zeit. Das ist ein großer Schmerz. Also im Endeffekt, ich möchte noch so zum Ende noch mal eine Metapher anbringen. Wir verlangen immer, also ich erzähle heute Patienten sehr häufig die Metapher. Stellen Sie vor, Sie gehen in eine Notaufnahme, haben einen fetten Oberschenkelhalsbruch, der Knochen hängt heraus, Sie bluten ohne Ende. So, was wollen Sie? Wollen Sie, dass Ihnen geholfen wird und dass sofort ein Chirurg kommt und Ihnen das Bein zusammenbaut und ein Gips darum kommt, mindestens 6 Monate, wenn nicht noch länger in die Reha und so weiter. Das akzeptieren wir voll und ganz. Diesen Schmerz, diese Wunde, die ist sichtbar, die akzeptieren wir. Aber unseren seelischen Schmerz, diese tiefe Wunde oder das, ne, so dieses Ideal der Familie, die da zusammenbricht, die nicht mehr so ist, die nicht dem entspricht, wie wir es uns ausgemalt haben, ist vergleichbar wie ein Oberschenkel-Halsbruch. Und dann stellen wir uns dahin als Alleinerziehende und sagen so, oh, ich laufe jetzt mit einem blutigen, gebrochenen Bein durch die Gegend und mache das die nächsten 20 Jahre lang alleine. Das ist total verrückt. Ja, es ist total verrückt. Es ist völlig in Ordnung. Da gehen wir uns Hilfe holen. Warum da in dieser Situation nicht? Und da brauchen wir auch, ne, das Bein muss erstmal ruhig gestellt werden. Das muss erstmal versorgt werden. Da kommt ein Gips rum. Und das Gleiche können wir genauso tun. Nur wir Menschen tun uns so wahnsinnig schwer, weil wir diesen seelischen Schmerz nicht so akzeptieren und nicht so auf den ersten Blick sehen können, wie natürlich ein blutendes Bein.
Ja.
So, und wenn ich das sage, dann sagen dann die meisten immer, stimmt, Sie haben ja recht, ja, da würde ich das tun. Ne?
Aber dafür gibt es Alleinerziehende. Weißt du, dafür, ich meine, da hast du ja eine super Arbeit geleistet. Und es gibt viele andere Einrichtungen, die Ähnliches versuchen. Der Verband für Alleinerziehende oder so. Also ich kann jetzt natürlich nur von München reden, aber es gibt immer an 1000 Ecken immer mal wieder am Wochenende Frühstück für Alleinerziehende. Da kannst du mit Kind und ohne Kind hingehen.
Absolut. In München bin ich im Übrigen. Im Oktober bin ich in München.
Ja, super.
Komme ich dort zu den Verband der Alleinerziehenden. Genau, in München. Ich weiß aber das Datum nicht. Im Oktober bin ich dort.
Genau.
Da freue ich mich natürlich, wenn die Hörer oder die Zuschauer natürlich auch kommen. Ja. Du, wir müssen mal zum Schluss kommen. Wir haben jetzt schon so lange gesprochen, das war so spannend und so viel zu erzählen. Gibt es noch etwas, was zum Ende du noch gerne, ein Gedanke, ein Satz, irgendwas, was du den Zuhörern gerne oder Zuhörern mitgeben möchtest? Fällt dir noch irgendetwas ein? Oder wo du sagst,
so ein paar kleine Gedanken würde ich, gerne. Ja? Also Punkt 1, ins Handeln kommen. Wirklich die Verantwortung für sich übernehmen. Und auch wenn jetzt der andere Partner oder der Vater, die Mutter, wer auch immer es ist, nicht mitzieht, ist es egal, komm selber ins Handeln, machen, einfach tun und auf sich aufpassen und eine Lösung finden. Die anderen ziehen indirekt mit, das ist einfach so. Ja, wenn man selber auf sich aufpasst und gute Lösungen findet, ist auch in meinem Fall so, auch mein Ex-Mann hat sich auf viele Dinge im Nachhinein eingelassen und ist mitgezogen worden durch Handeln und Tun. Und ich weiß, es ist hart, ich weiß, auch mir fehlt immer wieder die Kraft. Und dann lasse ich es liegen und mache es am nächsten Tag. Aber eben per se unterm Strich einfach das Handeln generell, dass die Dynamik hilft. Und das sehe ich auch bei allen anderen, nicht nur bei mir. Das andere ist, das sagst du auch immer, ich kann es auch nur unterstreichen, vernetzen. Also ganz ehrlich, ich habe in den letzten 6 Monaten eine Handvoll wundervolle Alleinerziehende kennengelernt und selbst wenn ich einen richtig schlechten Tag habe oder wieder irgendwas ist mit dem Ex-Mann oder was auch immer, wir sind eine WhatsApp-Gruppe, es ist eine WhatsApp-Nachricht entfernt.
Super. Wo hast du die getroffen? Beim Verband der Alleinerziehenden Mütter und Väter?
Zum Teil die Hälfte über dein Netzwerk, die andere Hälfte über das ist das Mutter-Kind-Zentrum in München-Neuhausen, da gibt es alleinerziehende Frühstück. Und ich bin zu allen hingegangen und nicht alle waren mir sympathisch, nicht alle haben gepasst, auch was mit den Kindern und so angeht, aber wir sind jetzt eine Handvoll Frauen, wir sind mehr oder weniger gleich alt, die Kinder sind mehr oder weniger gleich alt, das ist bombig.
Super, das freut mich total, das ist super.
Das hilft halt, ja, und da kommt halt auch, da kann man auch mal sagen, hey, das tut so scheiße weh, dass ich mein Kind zu der Frau geben muss.
Hm.
Und
da
kommt halt zurück jemand, der sagt, ja, das verstehe ich.
Ja.
Oder was auch immer einen gerade umtreibt. Ja. Und ich glaube, das hilft, oder mir hilft es enorm zu wissen, es ist mein Handy ist ein Griff weit weg und da sind Leute, die mich total nachvollziehen können.
Mhm.
Das ist wirklich das sind die wichtigsten, für mich die wichtigsten Dinge, die mich über die letzten Monate aufrechterhalten haben.
Ja, Wahnsinn. Mensch, also, liebe Anja, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt und ich danke dir viel, vielmals, dass du hier zu mir im Podcast gekommen bist und so offen und ehrlich über deine Situation erzählt hast. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke dir für deinen Job alle Daumen. Ich bin mir ganz sicher, dass das gut gehen wird. Ja, da Das weiß ich. Ich kann hell sehen. Und auch für deine Tochter und auch für ja deine Beziehung zu dem Vater, dass das so weiter so gut läuft, so wie sie es jetzt ja gerade anhört. Ja. Und ich denke, wir werden sicherlich noch mal in Zukunft voneinander hören. Vielleicht können wir ja noch mal in einem Jahr einen Follow-up-Podcast machen oder so. Wir gucken mal. Ich habe das jetzt vor kurzem das erste Mal gemacht und das war ganz spannend, so ein Follow-up. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Hörerinnen oder Hörer, ich bitte dich immer um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und das mache ich nach wie vor. Und ich freue mich, ja, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und das auch vielen anderen Betroffenen, also Alleinerziehenden, mitteilst, dass es diesen Podcast gibt. Ja. Und die auch vielleicht da hineinhören und vielleicht den einen oder anderen Impuls oder Idee mitnehmen und sich weniger allein fühlen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald, ganz liebe Grüße. Alexandra, tschüss.